Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrad, dem Podcast in den Kulissen von Autophorie. Kleine Überbrückungsfolge, was eigentlich so nicht geplant war, denn Daniel ist ein bisschen krank. Dementsprechend müssen wir das nochmal ein bisschen verschieben. Aber ich habe mir gedacht, ich gebe euch ein bisschen einen Einblick, wie die Wahl zum Auto des Jahres ablief. Angefangen mit unserem Bewertungssystem. 3, 2, 1. Soll heißen, das beste Auto in dieser Kategorie bekommt 2, das zweitbeste 2 und das drittbeste 1. Und wenn es mehr Fahrzeuge in dieser Kategorie gab, dann bekommen die keine Punkte. Ganz einfach. Und dann wird am Ende zusammengerechnet. Bei manchen Kategorien gab es 3 Autos, 2 Autos, bei manchen aber auch 5, 6 Autos. Das heißt, es war durchaus mal interessant. Manchmal, das habt ihr glaube ich auch im Video gesehen, gab es ein Stechen und da werden wir jetzt dann auch ja, ein bisschen näher drauf eingehen. Ich habe quasi eine Vorauswahl getroffen, also an Fahrzeugen, die überhaupt in die nähere, engere Auswahl für Auto des Jahres überhaupt kämen. Denn logischerweise sind wir auch in diesem Jahr Fahrzeuge gefahren, die okay waren, welche allerdings bei so einer Wahl auch nicht wirklich konkurrenzfähig gewesen wären. Dementsprechend habe ich die gar nicht mit reingenommen. Und ja, dann gehen wir mal quasi in die Votings rein. Also zur Kategorie Video des Jahres muss ich, glaube ich, nichts wirklich was sagen. Das war einfach mehr so eine subjektive Entscheidung. Das Video, was für uns am besten funktioniert hat, was für uns am witzigsten war. Und da es in den Kommentaren keine Proteste gab, glaube ich, seid ihr da relativ d'accord gewesen. Dann gehen wir in die erste Kategorie SUV Crossover des Jahres zusammengefügt, weil ehrlicherweise diese Kategorien verschwimmen so viel miteinander, dass man ehrlicherweise nicht mehr ganz unterscheiden kann, wer da jetzt wirklich was ist. Zur Auswahl standen der Seat Tarraco Modelljahr 2021, der Cupra Formentor, der Kia Sorento, der Opel Mokka, der Ford Puma, der Range Rover Evoque, der Kia Xceed und der Mazda CX-30. Dann gehen wir kurz in die einzelnen Votings rein. Larissa hat vergeben 3-2-1 für den CX-30, den Sorento und den Evoque. Und bei mir war es Sorento, Evoque, Puma. Also seht ihr relativ eindeutig, mit 5 Punkten hat es der Sorento relativ sicher gemacht. Mit dem Evoque bzw. dem CX-30 dahinter und dem Puma auf dem dritten Platz. Warum der Sorento? Ja, es ist ein großes Auto, vielleicht auch für die Masse an Menschen nicht unbedingt das richtige Auto, vielleicht auch ein bisschen zu groß. Aber gemessen daran, was Kia da alles so rausgeholt hat und reingesteckt hat und zu welchem Preis man das Fahrzeug anbietet, glaube ich dann doch zu Recht das Fahrzeug in dieser Kategorie des Jahres. Der Evoque, weil er Anfang des Jahres positiv überrascht hat, und der CX-30 ist da auch mit gut bei gewesen auf Platz 2 oder geteilt im Platz 2 eben, weil es ja mal etwas frischer Wind war in der Kategorie Crossover und SUV, vor allem was das Design angeht. Und beim Puma auch eben ein paar Punkte abgesahnt, aufgrund dessen beispielsweise die Megabox, die abnehmbaren Bezüge, also eigentlich auch ein sehr cleveres Fahrzeug. Beim Kombi des Jahres war es dann schon etwas knapper, da gab es dann auch nur 4 zur Auswahl, das heißt das Insignia Facelift, das Superb Facelift und den Seat SW sowie den Octavia. Larissa hat sich auch mit 3 Punkten für den Octavia entschieden, danach Insignia Facelift, danach Kia Seat SW. Und bei mir war es Superb Facelift, Insignia Facelift, Seat SW. Dementsprechend ganz knapper Sieg für den Insignia mit 4 Punkten vor dem Superb Facelift bzw. dem Octavia in neuester Generation und der Seat SW mit 2 Punkten dann eben auf dem quasi 4. Platz. Warum Insignia? Es ist ja eigentlich nur ein Facelift, wie gesagt, technische Highlights das Licht und auch preislich weiterhin attraktiv, wenn auch gleich man ein paar Sachen rausgestrichen hat, wie beispielsweise die 360-Grad-Kamera und jetzt nur noch eine PSA-Rückfahrkamera verwendet. Naja, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite, warum haben es die 2 Skoda nicht geschafft? Ich finde, der Octavia ist ein bisschen zu teuer geworden in der aktuellen Generation, um da wirklich noch ganz klassisch, wie es früher war, Preis-Leistungssieger zu sein. Und dementsprechend dann quasi geschlagen von einem ja, vermeintlich kleinen Facelift. Familienauto des Jahres gab es wieder mehr Auswahl, nämlich den Seat Leon Sportstourer, den Volvo V90 T6 Recharge, wieder den Skoda Octavia, den Toyota Pro Ace City Verso, also diesen Hochdachkombi, wenn ihr euch noch dran erinnert, ebenfalls wieder den Kia Sorento und den Skoda Enyaq Ivy. Und hier kam es quasi zum ersten Stechen, denn Larissa hat gewählt V90 Octavia Toyota und bei mir war es Enyaq Sorento Toyota. Damit hat quasi Enyaq und Volvo gleichzeitig Platz 1 wie die anderen restlichen drei gleichzeitig Platz 2. Und am Ende ging es dann quasi auch nochmal so ins Stechen im Sinne von, was ist denn preislich attraktiver? Wenn auch gleich beide für sich, also sagen wir mal so, man könnte auch SUV-Familienauto des Jahres und Kombi-Familienauto des Jahres machen, dann hätten sie beide irgendwie gewonnen. Aber am Ende ging es dann auch darum, wie sieht es preislich aus? Und der V90 ist im Vergleich mit dem Enyaq schon eine ordentliche Schippe teurer. Dementsprechend ist es da der Enyaq geworden, einfach aufgrund des, ja, Preisvorteils gegenüber dem Volvo. Alternative Antriebe sind so gesehen ja beide. Und auch wenn der V90 in der Hinsicht nur ein Plug-in-Hybrid war, wenn man ans Nachladen denkt, dann ist der auch effizient. Dann kommen wir zum Allrounder des Jahres und da hatten wir ja quasi schon angeteasert, dass es da eigentlich nur zwei Autos gab, die auch auf der gleichen Plattform bestehen. Das heißt der Mazda 3 mit 150 PS und der Mazda CX-30 mit 150 PS, die wir witzigerweise auch genau hintereinander hatten und dementsprechend, glaube ich, auch einen relativ guten Vergleich ziehen konnten. Und das war dann auch der erste eindeutige Sieg für den Mazda 3, der mit 6 Punkten gegenüber 4 Punkten gewonnen hat. Warum? Ich glaube, das muss man jetzt euch nicht weiter erklären, weil wir jetzt nicht so die SUV-Fans sind. Dementsprechend hat der Mazda 3 gewonnen, auch wenn der CX-30 vom Innenraum her beispielsweise nochmal ein bisschen schicker ist und natürlich auch vom Thema Utility, also Praktikabilität und so weiter, ein bisschen besser ist, weil der Mazda 3 jetzt ja auch nicht so super geräumig ist. Aber wenn man eben sagt, ich bräuchte ein Auto und quasi nicht dieses, ich bräuchte ein SUV voranstellt, dann würde es ganz klar Richtung Mazda 3 gehen in der Empfehlung. Budget-Auto des Jahres. Da gab es auch wieder nur zwei Kontrahenten und auch wieder einen eindeutigen Sieg für den Kia Ceed SV gegenüber dem Mitsubishi Space Star, der vermutlich in der Hinsicht dann auch, sagen wir mal, den zweiten Platz belegt hat, weil es dann doch eine eingeschränkte Zielgruppe ist. Also mit einem Kombi kann man, glaube ich, überwiegend mehr Leute glücklich machen als mit einem kleinen Wagen. Wobei der Mitsubishi für sich gerechnet preislich schon ein echter Knaller ist. Und der Ceed SV dann eben als Kombi auch ein Preisknaller, aber eben auch nochmal ein bisschen mehr Nutzwert mit sich bringt. Rein geht's in die Kategorie Kleinwagen des Jahres. Da gab es zur Auswahl den Peugeot 208, Mazda 2 Facelift, ebenfalls den Mitsubishi Space Star und den Toyota Yaris, der jetzt quasi das Jahr für uns auch abrundet. Und da haben wir wie folgt gewählt: Larissa mit dem Mazda 2 Facelift, Toyota Yaris, Peugeot 208. Und bei mir ist es geworden Mitsubishi Space Star, Mazda 2 Facelift, Toyota Yaris. Also auch wieder hier gerechnet der Mazda 2 mit 5 Punkten vorne, vor dem Space Star, vor dem Yaris auf Platz 2 und dann auf dem vierten Platz der 208. Ich glaube, wer sich jetzt an das 208-Video zurückerinnert, der wird sich auch vielleicht nochmal so ein bisschen merken, wo da für mich das Problem war, dass es einfach primär fokussiert auf Design war und gegenüber anderen deutlich praktischeren Kleinwagen hat er einfach das Nachsehen. Wie gesagt, Space Star preislich super unterwegs und das Mazda 2 Facelift gewonnen in der Hinsicht, weil vielleicht ein bisschen teurer als der Mitsubishi, aber auch eben ein wenig wertiger, ein bisschen mehr Ausstattung, was man sich da reinholen kann und am Ende vielleicht sogar etwas sparsamere Motoren. Der Yaris wird zum Ende 2020 noch als Video kommen. Im Moment so ein bisschen gemischte Gefühle, weil ja, man muss sich, glaube ich, auf den Hybridantrieb erstmal so ein bisschen einspielen. Im Moment ist quasi die Fahrweise noch Anti-Hybrid, also man muss sich da auch von der Fahrweise ein bisschen umstellen, um den Verbrauch runterzubekommen. Da ist es überzeugend auf der Autobahn. Bisher in der Stadt soll der Yaris ja quasi bis zu 80% rein elektrisch fahren können. Ja, da sind wir noch nicht. Wir sind im Moment vielleicht so bei 50%, also kann vielleicht auch ein bisschen am Temperaturfenster liegen, aber da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Dementsprechend brauchen wir da auch noch ein bisschen Zeit. Dann gab es wieder ein bisschen mehr Auswahl in der Kategorie Überraschung des Jahres. Mit dem Sorento, mit dem Opel Mokka, mit dem Skoda Enyaq iV, mit dem Ford Explorer Plug-in Hybrid, mit dem Ford Puma und ebenfalls wieder mit dem Range Rover Evoque. Warum haben es diese Fahrzeuge in die Kategorie reingeschafft? Wie gesagt, der Kia Sorento, der hat einfach direkt vom Start weg begeistert, was Design angeht, was Technologie angeht. Der Opel Mokka hat vor allem vom Thema Design sehr eingeschlagen und auch vom Interieur sehr ansehnlich gewesen, bis natürlich jetzt auf die GS-Line. Also wenn wir jetzt einfach mal den Mokka nehmen, sagen wir mal so. Der Skoda Enyaq, ja, weil wir wissen, wie die MEB aussieht und dann hätte man eigentlich bei Skoda ja mit einem deutlich günstiger verarbeiteten, deutlich günstiger aufgestellten Fahrzeug gerechnet und am Ende sieht er nicht nur besser aus als die Volkswagen-Variante, sondern er packt sich auch viel besser an, sieht viel wertiger innen und außen aus und macht einfach einen deutlich besseren, hochwertigeren Eindruck. Der Ford Explorer Plug-in-Hybrid, ja, da hätten wir uns gar nicht gedacht, dass der es da irgendwie reingeschafft hat. Aber aufgrund dessen, dass man doch, obwohl wir da im Bergischen, im Taunus unterwegs sind, einen sehr akzeptablen Verbrauch für dieses Monstrum erfahren konnten und dementsprechend hat er es da auch mit reingeschafft. Der Ford Puma, wie gesagt, Megabox sehr praktisch, abziehbare Bezüge sehr praktisch, Design auch ein bisschen was anderes, ein bisschen auffälliger und fährt sich auch, ja doch, typisch Ford eher dynamisch. Und der Range Rover Evoque, aufgrund dessen, wie man quasi die erste Generation so gehandhabt hat und die zweite Generation einfach ein absoluter positiver Bringer war, bis auf ein, zwei Abstriche, ist das im Moment wirklich mein Go-To für die Kategorie Premium Kompakt-SUV. Also wenn man zu viel Geld hat für diese Kategorie Auto, dann würde ich eher den Range Rover Evoque empfehlen als beispielsweise GLA X1 oder Q3, einfach weil das Fahrzeug so rund läuft. Also rund gestaltet ist, es ist wirklich eine runde Sache, preiswert, schöne Materialien, gut funktionierendes Infotainment, klasse Antrieb, echter Allrad und das sind eben teilweise Dinge, die es bei den anderen einfach nicht gibt. Dann, Larissa hat gewertet, Enyaq, Mokka, Ford Explorer. Hat mich auch ein bisschen überrascht, vor allem die Wertung für den Ford Explorer. Und bei mir war es Enyaq, Sorento, Range Rover, sodass am Ende, ja, ihr wisst es schon, der Enyaq eindeutig mit 6 Punkten gewonnen hat, vor Mokka Sorento auf Platz 2 und Explorer und Evoque auf Platz 3. Performance Auto des Jahres, da standen zur Wahl AMG GT Black Series, Panamera Facelift und Porsche 718 GTS 4.0. Mehr Autos gab es da wirklich nicht. Das war alles, was es irgendwie in diesem ja doch sehr flachen Jahr von Performance-Fahrzeugen irgendwie für uns gab. Man hätte jetzt natürlich auch nochmal den Taycan reinzählen können, aber am Ende wollten wir es dann quasi klassisch halten. Und dementsprechend diese drei, und das habt ihr auch schon gehört, im allerersten Voting hat jedes Auto gewonnen. Also wir hatten so unterschiedlich gewertet, dass im Endeffekt jedes Fahrzeug 3 Punkte bekommen hat. Dementsprechend mussten wir dann nochmal ins Stechen gehen und dann ist es am Ende geworden 718 GTS, Panamera Facelift und GT Black Series. Warum hat die GT Black Series da am Ende nur den letzten Platz gemacht? Ja, aufgrund dessen, dass es irgendwie ein Over-the-Top-Fahrzeug ist, was jede Menge Geld kostet und was man eigentlich nur auf den Rennstrecken dieser Welt wirklich auskosten kann. Ja, das Ding hat eine Straßenzulassung, aber es ist am Endeffekt doch irgendwie fast ein GT3-Fahrzeug. Und dementsprechend ein ganz klares Track-Day-Fahrzeug. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass mir deutliche Eindrücke fehlen. Wenn wir das Fahrzeug auf einer anderen Strecke gefahren, mit der ich einfach ein bisschen konformer bin, dann ja, glaube ich, wäre da noch mal ein bisschen mehr gegangen, weil am Ende kann man dieses Fahrzeug auch nur auskosten, wenn man auf Rennstrecken groß geworden ist, sagen wir es mal so. Ja, Panamera Facelift, das habt ihr auch im Video rausgehört. Larissa hat sie so ein bisschen einigen lassen auf den 4-Liter-Boxer, damit ja vielleicht ein bisschen der Preis gedrückt wird für das Performance-Auto des Jahres im Vergleich. Ich glaube, so circa fast um die Hälfte, je nachdem, welches Auto man da so genau dann auch sieht im Basispreis. Panamera ist ja doch ein bisschen kostspieliger. Und am Ende war es, glaube ich, auch ganz schön, dann nochmal so einen, ja, so einen richtig schönen Saugmotor handgeschaltet auf dem ersten Platz irgendwie zu sehen, um auch wirklich mal dieses Jahr irgendwie schön abzuschließen. Denn zum einen gibt es den inzwischen mit PDK, was ich nicht unbedingt nachvollziehen, also ich kann es nachvollziehen, ja, ich würde es mir so nicht bestellen, garantiert nicht. Aber es könnte auch eines der letzten Fahrzeuge sein, die wir noch mit richtig gutem Schaltgetriebe sehen. Dann weiter zur Kategorie Alltags-Sportauto des Jahres. Da standen zur Wahl der Kia Ceed GT, der Mini John Cooper Works GP, der Audi RS5 Sportback, der BMW 320i, der Volvo S60 T6 AVD, der Škoda Octavia RS und der BMW M440i xDrive. Für den letzten hätte man jetzt natürlich auch noch die Limousine wählen können, aber ich glaube, die liegt schon quasi 2019 zurück. Also es ist euch ja auch aufgefallen, so ein paar Dinge, die man dachte, die waren eigentlich doch erst dieses Jahr. Nein, die waren auch schon wirklich 2019. Dann lief das Voting seitens Larissa. Mini John Cooper Works, M440i und 320i. Und von meiner Seite aus lief es 320i, RS5 Sportback, Ceed GT. Was am Ende dann daraus hinaus lief, dass wir den 320i mit 4 Punkten vor dem Mini John Cooper Works haben, vor dem RS5 Sportback bzw. dem 440i, vor dem Ceed GT. Also ich glaube, Mini John Cooper Works, ja, kann man da auch irgendwo reinziehen, wobei ich dann finde, er ist dann doch schon ein bisschen mehr Hardcore, als dass man da wirklich jeden Tag damit rumfahren könnte. Man kann sicherlich, allerdings mit dem Flügel, mit den Carbon-Anbauteilen, nicht so ganz der Underdog optisch gesehen. Der RS5 Sportback macht vom Fahren auf jeden Fall Laune. Emotional gesehen ist er einfach durch das Facelift und Autopartikelfilter und so weiter ein bisschen zu leise geworden. Und was auch so ein bisschen stört im Alltag, vielleicht ist die Sitzposition doch mehr an ein SUV erinnert als an einen Sportwagen. Und beim 440i erinnere ich mich gar nicht mehr so genau dran, aber im Prinzip dieser, ja, regnerische Tag um München herum. Ich vergleiche es, glaube ich, am ehesten noch mit der Limousine, die wir gefahren sind. Davon, die macht schon Laune und die macht auch noch emotional Laune. Aber am Ende, wenn man quasi so Alltag dann sieht und sagt, okay, ich muss das Ganze dann auch irgendwo tanken und bezahlen, da war dann am Ende der 320i weiter vorne, weil man damit beides irgendwie haben kann. Zwar nicht bis in die Spitze, also er ist natürlich jetzt nicht so verbrauchsarm, aber er ist auch nicht so super sportlich, aber es macht eben genau diesen Alltagsmix aus. Weiter mit dem Technik-Highlight des Jahres. Und da bin ich ganz ehrlich, das haben wir auch im Video gesagt, ich hätte es am Anfang des Jahres so nicht erwartet, weil ich selber super gehypt war für diesen anderen Kontrahenten in dieser Kategorie. Da stand nämlich zur Wahl S-Klasse und der Taycan 4. Es hat aber eindeutig der Taycan 4S mit 6 Punkten gegenüber 4 Punkten gewonnen. Warum? Also Technik-Highlight ist die S-Klasse nach wie vor. Allerdings waren es auch so ein paar Punkte, die mir zu viel waren. Also das habe ich ja auch im Video gesagt. Es ist einfach zu extrem geworden. Es ist zu überladen geworden und vielleicht auch zu überfordernd, besonders für die Kategorie Menschen, die sich dieses Fahrzeug leisten können und selber fahren. Und der Taycan Technik-Highlight des Jahres, naja, es ist eben genau so, wie wir es auch, oder wie Larissa es auch im Video gesagt hat, es ist kein Elektroauto, wie man es kennt, also im Sinne von, man bastelt jetzt da irgendwie beim Verbrenner als Ersatz einen Elektromotor rein, sondern man hat das wirklich von neu auf gedacht, hat auch genau gewusst, okay, es muss trotzdem irgendwie ein Porsche bleiben und es muss dementsprechend ein Sportwagen bleiben. Und das haben sie eigentlich schon mit diesem Basismodell sehr gut hinbekommen. Und das macht auch irgendwie ein bisschen Hoffnung für weitere Modelle von denen, für weitere Modelle auf der neuen PPE-Plattform, wo Porsche ja auch einen Großteil mitgearbeitet hat. Und hoffentlich auch, ja, dass das Ganze im bezahlbaren Bereich irgendwo mal erreichbar wird. Elektroauto des Jahres. Da gab es große Kritik, dass der iX3 nicht gewonnen hätte. Es war knapp. Also zur Wahl stand klar der iX3, der e-tron S Sportback, der Mazda MX-30, der DS3 Crossback E-Tense von Anfang des Jahres, der Mini Cooper SE, der Porsche Taycan 4S und der Jaguar iPace. Larissa hat gewertet Taycan, iX3, MX30 und bei mir war es Taycan, iX3, Mini Cooper SE, sodass am Ende der Taycan mit 6 Punkten gewonnen hat, vor dem iX3 mit 4 Punkten, vor dem MX30 mit einem, beziehungsweise Mini Cooper SE ebenfalls mit einem Punkt. Rollen wir mal von hinten auf. MX30, nach wie vor eigentlich ein sehr interessantes Fahrzeug für jemand, der sich überwiegend im Kurzstreckenbereich bewegt. Und der Mini Cooper SE, ein interessantes Fahrzeug für jemand, der unbedingt ein Elektroauto haben möchte, aber dabei noch im bezahlbaren Bereich ein bisschen Emotionen haben möchte. Und das macht der Mini Cooper SE auf jeden Fall. Im Bereich darüber zeigt der iX3 vor allem, was mit der neuen Antriebsplattform, nicht Plattform, sondern von dem neuen Motor, neuen Batterietechnik bei BMW so geht, macht Hoffnung auf die weiteren Modelle. Optisch und technisch ist er natürlich ein bisschen stehen geblieben, weil er einfach auf dem aktuellen Verbrenner X3 noch basiert. Aber vom Thema Verbrauch und Reichweite kann sich das Ganze schon wirklich sehen lassen. Aber am Ende sind wir natürlich auch ein Kanal, der Emotionen haben möchte. Und der iX3 ist quasi emotionsmäßig, naja, eher flach. Es ist mehr so eine Kopfsache. Also wenn man jetzt sagen würde, man braucht unbedingt ein Elektrofahrzeug, um von A nach B zu kommen, was einen primär wirklich von A nach B bringen muss, dann ganz klar iX3 im Moment, beziehungsweise vielleicht warten auf eine windschnittigere Karosserie, also keine SUV. Aber wenn man dahin geht und sagt, okay, es gibt nur noch Elektroautos, dann macht es auch Freude zu sehen, dass es sowas wie den Taycan 4S gibt. Ein Fahrzeug, was einen emotional abholen kann, was einen von der Performance her abholen kann, was einen auch ein bisschen beruhigt und sagt, okay, da gibt es zumindest mal noch eine Marke, die noch irgendwie was von ihren Wurzeln versteht und die weiß, wie sie das auch in die neue Welt rüberbringen kann. Weiter mit dem Plug-in-Hybrid des Jahres. Da standen zur Wahl der Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid, der Range Rover Evoque P300e, der BMW 545e, der Kia Xceed Plug-in-Hybrid und der Volvo XC40 Plug-in-Hybrid. Larissa hat gewotet für den XC40 RAV4 und BMW 545e. Bei mir war es Toyota RAV4, Kia Xceed, BMW 545e, sodass am Ende der RAV4 mit 5 Punkten gewonnen hat vor dem Volvo und auf Platz 3 quasi der BMW und der Kia. Der Evoque hat keine Punkte bekommen, glaube ich auch primär, weil irgendwie so der erste Test nicht so ganz überzeugt hat, weil es einfach so ein paar technische Probleme noch gab, die sich wahrscheinlich im echten Modelljahr 2021 dann so ein bisschen ja, verbessert haben sollten. Dann die Drittplatzierten. Ja gut, der BMW ist einfach schon recht teuer, dementsprechend da vielleicht auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz so attraktiv, um wirklich als Gewinner gewertet zu werden. Der Kia Xceed allerdings kann ich mir selber nicht so ganz erklären, warum er nicht ein bisschen weiter vorne gelandet ist, denn es ist eine beliebte Karosserie, es ist ein sehr effizienter Antrieb. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er quasi so ein bisschen die thermischen Probleme hat, das heißt bei Kälte beispielsweise, dann auch erstmal den Verbrenner benutzt und nicht den E-Antrieb, was natürlich so lala ist, weil im Prinzip möchte man das ja eigentlich nicht, denn man fährt ja eigentlich überwiegend in einer theoretisch lokal emissionsfreien Zone los und nicht irgendwo an der Autobahn, wo es egal ist, mit was man losfährt. Ja, Volvo XC40 lag auch sehr lange zurück und ich hoffe ehrlicherweise, dass wir da noch die etwas kleinere, günstigere Variante zeitnah machen können. Plug-in-Hybrid-Gewinner des Jahres, RAV4 Plug-in-Hybrid, wird am Mittwoch online gehen, ist eine Girls Review geworden, weil überwiegend Larissa mit dem unterwegs war und sogar überwiegend rein elektrisch, weil der Wagen eben mit knapp 18 Kilowattstunden einen ziemlich großen Akku hat und man davon im Innenraum allerdings nichts merkt. Sie mussten den Tank ein bisschen anders arretieren, aber das war es dann eigentlich auch schon. Und der Wagen macht wirklich Sinn. Für jemand, der unbedingt ein SUV haben möchte, einen Plug-in-Hybrid haben möchte, es macht Sinn, sich da in Richtung Toyota zu orientieren, denn der Wagen selber ist in der aktuellen Generation richtig gut geworden und dieser Plug-in-Hybrid ist auch für eine Marke, besonders wie Toyota, die lange gesagt hat, Plug-in-Hybrid ist nichts, richtig, richtig gut geworden. Also der macht richtig Laune, der macht richtig Sinn vor allem Und der macht vieles richtig. Dann am Ende die letzte Kategorie, Girls Review des Jahres. Ja, da standen alle Girls Reviews quasi zur Wahl, abgesehen jetzt natürlich vom Raffier, weil der zum Zeitpunkt noch nicht geschnitten und nicht gedreht war. Kia Ceed GT, Mazda CX-3, Seat Ateca Facelift, Cupra Leon E-Hybrid, Skoda Kamiq G-Tech, DS3 Crossback E-Tense, Renault Captur, Porsche 911 Cabrio und Opel Grandland X Hybrid 4 ist übrigens quasi auch von zahlenmäßig die größte Auswahl, die wir bei diesem Auto des Jahres hatten. Und ich glaube, es ist jedem klar, das Porsche 911 Cabrio hat eindeutig mit 6 Punkten gewonnen. Und ja, auf Platz 2 relativ knapp dahinter der Cupra Leon E-Hybrid mit 4 Punkten. Also auch doppelt quasi auf Platz 2, weil es auch irgendwie ganz gut lief. Es hat uns auch überrascht, wie gut der Wagen dann bei euch schlussendlich ankam. Und wie dann doch Software nochmal den Unterschied machen kann. Also ich bin dann auch mal ein bisschen kurz gefahren, aber überwiegend ist er in Larissa gefahren. Und ja, da ging es aber auch dann primär darum, was dann am Ende am besten ankam, was für uns am besten lief, was sagen wir mal so auch wirklich am besten von der Hand ging, wo man gemerkt hat, da ist am meisten Emotionen, da hat es am meisten Spaß gemacht. Zahlenmäßig glaube ich. Ja, hat der Cupra bzw. der Ateca ganz gut hingelegt. Porsche 911 Cabrio vielleicht nicht so, aber am Ende emotional, glaube ich, am besten abgeholt. Das war's mit dieser quasi Zwischenfolge. Ich hoffe, Daniel wird bald wieder gesund, komplett, dass er offiziell arbeiten darf, arbeiten kann und wir dann quasi unsere rein elektrische Episode nachholen können.